Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich. Heute mit Silke Schröder.
Mein heutiger Gast ist Filmproduzent, Regisseur und Autor. Aufgewachsen in Beirut im Libanon, kam er 1977 nach Deutschland und studierte in Berlin, Mainz und Mannheim. Er arbeitete zunächst als Übersetzer und kehrte mit Ende des libanesischen Bürgerkriegs zunächst in seine Heimat zurück, um dort den Film »Die verlogenen Mythen meines Krieges« zu drehen. Er arbeitete viele Jahre erfolgreich als Fernsehjournalist für die öffentlich-rechtlichen Medien und produzierte Dokumentarfilme und Reportagen im In- und Ausland. Mit Beginn der Flüchtlingskrise begann er sich kritisch zu den Themen Migration und Islam zu äußern, was ihm einerseits viel Anerkennung, zugleich aber auch zahlreiche Anfeindungen einbrachte. Seine Arbeit als Filmschaffender setzt er unerschrocken fort. Plötzlich Staatsfeind ist sein neuestes Werk. Herzlich willkommen, Imad Karim.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Herr Karim, was ist denn Ihr Lieblingsfilm?
Mein Lieblingsfilm ist Welcome, Mr. Chance. Das ist 81 produziert, spielt in den USA, handelt von einem einfachen, einfältigen Mann, der am Ende Präsident der USA wird. Der Film hat mir damals gefallen. Ich habe den Film dreimal gesehen, habe darüber auch Filmreferate geschrieben. Und wenn Sie mich fragen, dann fällt mir dieser Film ein.
Erzählen Sie uns, warum Sie damals Deutschland gewählt haben, als Sie beschlossen, aus dem Libanon ins Exil zu gehen. Was war die Vorgeschichte dazu?
Also es war so, ich bin in Beirut aufgewachsen, in einer Familie, die sehr kosmopolitisch, sehr offen ist. Es war formal muslimisch, aber niemals überhaupt mit dem Islam in starke Verbindung zu sein. Ich habe dann irgendwie das Glück gehabt, dass ich mein Abitur mit 17 gemacht habe. Und dann hatte ich angefangen, Filmregie zu studieren. Dann ist der Krieg ausgebrochen, 2 Jahre zuvor. Und wir haben uns überlegt, beziehungsweise meine Eltern haben sich überlegt, ob wir, die Kinder, nicht ins Ausland gehen sollen. Wir hatten das Glück, dass uns finanziell gut ging. Und wir haben in der Familie diskutiert, wo zum Beispiel ich studieren soll. Da stand zur Disposition England, Frankreich oder Deutschland. Meine Mutter schlug vor, dass ich nach Deutschland gehe. Warum das meine Mutter tat, ist eine schöne Anekdote. Meine Mutter war eine Verehrerin von Bertolt Brecht. Sie las seine Werke, allerdings auf Arabisch, und sie fand ihn ganz toll. Und dann sagt sie zu mir, geh nach Deutschland, zur Heimat von Bertolt Brecht. Und so kam es, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Und da gibt es auch noch eine weitere Anekdote. Und zwar, meine Mutter hatte mir bei der Abreise oder bei der Ausreise ihren alten Fotoapparat geschenkt und gesagt, ich schenke dir mein Fotoapparat unter einer Bedingung, dass du mir das Grab von Bertolt Brecht fotografierst. Ich kam in Berlin an, das war am 5.12.1977 in West-Berlin als selbstzahlender Student, und kurz später habe ich mich informiert, wo liegt Bertolt Brecht begraben. Dann wurde mir gesagt, im Theresienstädtischen Friedhof in Ost-Berlin, damals gab es die Mauer, und ich bin dann über die Friedrichstraße, habe dann 5 Mark Visum bezahlt, glaube ich, und 7 Mark umtauschen müssen oder umgekehrt, und bin dann mit der Straßenbahn aus Berlin zum Theresienstädtischen Friedhof, habe das nach dem Grab von Brecht gesucht. Ich hatte auch kaum Deutsch noch gekonnt und habe das fotografiert. Nebendran war das Grab von Hegel, und bin nach West-Berlin, habe den Film entwickeln lassen und habe die Bilder meiner Mutter geschickt, so wie ich ihr versprochen habe. So kam es nach Berlin, so kam ich nach Deutschland.
War Ihre Mutter zufrieden mit den Bildern? Hat sie sich gefreut?
Ja, sie war zufrieden, und sie hat auch nichts anderes erwartet. Sie wusste, dass ich mein Wort einhalte, denn ich bin so sozialisiert, dass die Selbstachtung das stärkste Kapital, was ein Mensch mitnehmen kann, besonders wenn man ins Ausland geht. Und sie hat sich sehr gefreut, ja.
Sie haben ja gesagt, dass Sie Film auch studiert haben. Wann haben Sie denn eigentlich gemerkt, dass Film für Sie ein Medium sein könnte, um über Identität, Gesellschaft, auch Religion zu sprechen und Geschichten zu erzählen?
Immer. Eigentlich schon als kleiner Junge in der Grundschule wollte ich immer mit Super 8 Kamera drehen, hatte ich von meinem Vater bekommen als Geschenk, habe Theater gemacht. Ich hatte immer versucht, meine eigene Realität zusammenzubasteln durch Bilder, habe meine Eltern genötigt, auch mitzuspielen. Ich liebte es, einfach Filme zu machen, Rollen. Und ich bin dankbar, dass ich diesen Beruf später ausüben konnte und auch mit tief und hoch und mit allem, was dazugehört, das können wir auch später vielleicht im Laufe des Gesprächs darüber sprechen. Mhm. Von Anfang an, ich liebte einfach Filme zu machen, eigene Realität zu erschaffen, zu schöpfen, so quasi. Mhm.
Was sind denn Ihre Erinnerungen eigentlich an den Krieg, den Sie mit dem Exil in Deutschland hinter sich gelassen haben im Libanon?
Ja, der Krieg begann ja langsam. Es war ja im April 75, da begann so die Auseinandersetzung zwischen sogenannten Rechten und Linken. Aber im Grunde waren mehr konfessionelle Kriege. Aber dann hat es wieder aufgehört, 3 Wochen, dann wieder angefangen. Es begann allmählich ganz langsam. Und damals, muss ich gestehen, war ich bei den Kommunisten und hatte meinen Vater als faschistisches Schwein beleidigt. Also da hatte ich auch diese Phase gehabt, wo ich, vielleicht haben Sie auch erlebt, dass man sich von seinen Eltern abnabeln will und manchmal sind keine schönen Bilder. Ich habe auch damals gedacht, ich muss mit den Balsiansern kämpfen, ich muss gegen Israel kämpfen, ich muss gegen die Rechten kämpfen. Dabei waren diese Menschen die, die ihre Heimat liebten. Und wir waren die Verräter, weil wir uns zusammengetan haben mit den Balsiansern und mit den sogenannten Linken, aber dabei waren die alle Islamisten. Und das war eine Erfahrung, die ich versucht habe, später in meinem Film die verlogenen Mythen meines Krieges einfach zu verarbeiten. Das ist die Erinnerung. Deshalb ist für mich heute, wenn ich jetzt junge Leute sehe, die mich beschimpfen, wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich migrationskritischen Beitrag halte oder sowas, dann sage ich, hey, eines Tages werdet ihr Bluttränen weinen müssen.
Wie wichtig würden Sie denn sagen, ist das Biografische für einen Filmemacher? Wie viel Prozent, wenn man das überhaupt so sagen kann, macht das aus in der Verarbeitung oder auch vielleicht in der Anziehung von Geschichten? Ist das besonders relevant, dass man biografische Themen hat, die man verarbeiten möchte oder muss vielleicht?
Ich glaube, das Biografische bestimmt schon unser Leben, unser Verhalten. Unabhängig davon, ob wir Filmemacher sind oder Ingenieure oder Lehrer, es ist ein Motor, der für uns als Leuchtturm funktionieren kann, aber auch als Warnsignal. Für mich als Filmemacher, der stets versucht hat, mit Bildern zu arbeiten, war schon wichtig, aber wiederum nicht. Denn wir erleben auch immense bedrohliche Prozesse und irgendwann muss man sagen, okay, es gab die Vergangenheit, wobei ich sagen kann, ich hatte das Glück, dass ich sehr schöne Vergangenheit hatte, sehr schöne Kindheit, wirklich sehr geborgen, das gab mir Kraft, aber das Leben geht nach vorne und es spielt eine Rolle, aber jeden Tag entsteht unsere Biografie. Unsere Biografie bleibt ja nicht stehen, es ist in ständiger Bewegung bis zum letzten Atem.
Was ist aus Ihrer Familie geworden? Was ist aus Ihren Eltern geworden?
Die leben nicht mehr. Meine Brüder sind verteilt auf allen Kontinenten. Wir sind 4 Brüder. Und mein ältester Bruder ist leider vor 2 Jahren sehr früh gestorben. Meine Eltern leben nicht mehr. Und ich bin jetzt schon seit über 12 Jahren nicht im Libanon gewesen. Ich hatte ja zeitlang auch im Libanon als Korrespondent für die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, auch als Kriegsberichterstatter. Und dort hatte ich auch meine eigene schöne Wohnung und war ich immer im Libanon, habe von dort berichtet. Aber sind die Eltern dann gestorben und die Teams, mit denen ich gearbeitet habe, die Kollegen sind auch ausgewandert. Insofern, wenn ich jetzt in den Libanon gehe, glaube ich, würde ich mich sehr fremd fühlen. Ja, also das ist vielleicht der Verlauf des Lebens.
Hadern Sie in dem Punkt mit Ihrer Biografie oder mit der Tatsache, dass Kriege und geopolitische Auswirkungen dazu führen, dass das eigene Leben ja versprengt zwischen unterschiedlichen Kontinenten stattfinden muss, vielleicht auch mit Flucht und Exil?
Ich habe mich nie als Flüchtling gesehen und ich habe mich nie als Exilant gesehen und ich habe nie in diesem Land Asyl beantragt. Ich habe wirklich nur hier studiert, bin geblieben, habe meine Partnerin, deutsche Partner getroffen, habe meine Kinder. Also ich war nie Flüchtling. Ich habe auch vielleicht ist das nicht Ihre Frage, aber trotzdem kann ich das am Rande erwähnen, was auch für mich einen Sinn hat. Ich habe zum Beispiel nie diesen Staat in finanziell in Anspruch genommen. Ich habe nie irgendwelche Sozialleistungen. Ich habe nicht mal BAföG. Ich habe am Anfang von meinen Eltern Geld bekommen. Das waren 350 Dollar. Das waren über 500 Mark damals. Und nach 8 Monaten konnten sie nicht mehr. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten neben dem Studium. Und das hat wunderbar funktioniert. Und dann merkte ich, oh, ich lerne die Sprache schnell. Dann habe ich ein zweites Studium als Deutsch für Fremdsprache. Dann konnte ich als Übersetzer arbeiten und 40 Mark verdienen. Ich war einer der reichsten Studenten, Self-Made-Student quasi. Aber ich sah mich nie als Flüchtling. Ich glaube, ich wäre auch nach Deutschland gekommen, wenn damals der Krieg nicht da wäre. Weil wir waren immer ein kosmopolitisches Haus. Das heißt, wir hatten bei uns Austauschstudenten aus Dänemark, aus der Schweiz, aus Indien. Und mein Vater hat im Touristikministerium gearbeitet. Wir hatten immer Gäste aus allen Ländern dieser Welt. Und wir waren öfters im Ausland. Deshalb, ich glaube, ich wäre nach Deutschland gekommen, auch wenn der Krieg nicht da wäre. Weil wir waren immer neugierig auf die anderen Kulturen. Und deshalb bin ich nicht der typische Exilant. Das Exil kam später. Dieses innere Exil wurde immer stärker, nachdem ich gemerkt habe, ich fühle mich hier wieder fremd. Nicht diese typische Fremdenfeindlichkeit, sowas habe ich nie erlebt, sondern dass ich mich verraten fühle von den Werten, an denen ich immer geglaubt habe.
Aber das ist interessant. Also Ihr Umzug nach Deutschland als freie Wahl eigentlich, wie Sie das schildern.
Absolut.
Und jetzt leben Sie ja nun schon fast seit, ich glaube, fast 50 Jahren in Deutschland.
Seit 48 Jahren, ja.
48 Jahren, ja. Mhm. Was bedeutet denn Heimat für Sie, wenn Sie das Wort hören? Und wo finden Sie die Heimat?
Meine Heimat ist Deutschland. Also natürlich, wenn ich manchmal so Bilder aus dem Libanon sehe, aus den 70er Jahren aufgenommen, die Promenade, die schönen Straßen vom Frühjahr, dann werde ich zurückgebeamt in dieser Zeit, wo ich mit unserer Nachbarstochter, die Freundin von mir, sind wir zusammen, haben wir dann für ein libanesische Lira, waren wir ins Kino, haben wir Hamburger gegessen, haben wir Flipper gespielt und Händchen gehalten. Und dann frage ich mich manchmal, wo ist das geblieben? Aber ich kann mir vorstellen, auch wenn Sie jünger sind als ich, dass bei Ihnen, bei anderen, einfach man fragt sich, wo ist diese Zeit geblieben? Heimat ist für mich auch Deutschland, weil ich bin hier von einem kleinen Jungen zum Manne geworden. Ich merkte, wo man am Anfang mich geduzt hat. Ich war 19, dann fing an, zu mir sie zu sagen. Und am Anfang waren alle älter als ich. Das geht auch Ihnen, glaube ich, so. Die Ärzte, die Professoren. Und langsam merkt man, man ist älter als sein Arzt und so. Es ist ein Prozess und das ist ein Stück Heimat. Und es ist für mich wirklich, ich liebe dieses Land. Ich liebe dieses Deutschland. Ich liebe dieses Deutschland auf Augenhöhe. Es ist ein Land, das mir viel gab, aber nicht gezwungen gab. Natürlich, ich habe nie irgendwelche finanziellen Leistungen, aber ich habe hier studiert und das verdanke ich der Generation, der jetzt fast nicht mehr da ist. Und wenn ich jetzt ältere Menschen sehe, die wirklich in den Müll nach Verwertbarem suchen, dann habe ich das Gefühl, ich bin ein Teil dieses Verrats, weil diesen Menschen verdanke ich, dass ich studieren konnte, dass ich auf funktionierte Infrastruktur fahren konnte, Autos, Autobahnen und. Und Heimat ist für mich dieses Land und ich werde in diesem Land sterben und ich werde in einem Wald begraben. Es ist meine Heimat. Hier bin ich Vater, Großvater geworden. Hier habe ich Höhe und Tiefe. Hier habe ich gekämpft. Hier habe ich Niederlagen erlebt. Hier habe ich Erfolge erlebt. Hier rede ich mit Ihnen und freue mich. Es sind alles Erlebnisse.
Mhm. Ist ja fast eine Liebeserklärung an Ihre Heimat.
Es ist so.
Sie haben auch mal gesagt in einem Interview, es lohnt sich, dieses Land zu lieben und zu verteidigen. Mhm. Warum lohnt es sich?
Weil man sich treu bleiben muss. Wissen Sie, wenn Sie die Treue zu sich verlieren, dann verlieren Sie alles. Und die Treue für mich definiert so die Treue zu meiner Umgebung, zu den Erfahrungswerten, die ich hier sammeln konnte. Und ich darf sie nicht verraten. Und das alles verbinde ich mit Deutschland. Und deshalb für mich, einfach persönlich, ist es ein wunderbares Land. Und es ist eine wunderbare Gesellschaft, eine wunderbare Gemeinschaft. Ich rede nicht jetzt von den Grünen und Co., also wo sie normal waren. Aber es ist wirklich ein wunderbares Land. Es ist so schön. Und die Menschen, ich habe noch nie diesen Rassismus erlebt. Wirklich nie. Natürlich bin ich welchen Idioten begegnet, aber ich bin auch in fast 41 Ländern, wo ich Filme drehte, auch solchen Idioten begegnet. Aber Deutschland ist wunderbar. Auch die Deutschen sind eigentlich neugierig auf was Neues. Es ist einfach ein Hohn, diesen Menschen zu unterstellen, sie seien rassistisch. Sie sind neugierig. Ich weiß zum Beispiel in den 80er Jahren, gab es diese Bauchtanzgeschichte, da haben alle Frauen mitgemacht, einfach neugierig und viele Sachen. Es ist eine Heimat, es ist ein Land, das nicht verdient hat, unterzugehen. Und die Gefahr besteht, dass dieses Deutschland, das Sie und ich kennen, dass unsere Kinder und unsere Enkelkinder nicht mal wissen, dass es gegeben hat. Und die Gefahr ist sehr groß.
Ja, wir wollen natürlich auch gleich darüber sprechen, was sich geändert hat, was sich in Ihnen geändert hat. Wie hart war es denn jetzt für Sie in den letzten Jahren, dieses Land weiterhin zu lieben? Oder wie schwer ist es Ihnen gemacht worden, Deutschland weiterhin zu lieben als Ihre Heimat?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, Frau Schröder. Es ist in der Tat so, dass es manchmal mir schwer fällt. Ich will nicht hassen. Ich weiß, dass Hass kontraproduktiv, aber Wut, ja. Ich habe Wut, wenn ich sehe, wie ignorant die, nennen Sie die Mehrheit oder die entscheidende Mehrheit oder die Politkaste, wie ignorant sie sind, wie sie das Land sehendes Auge vernichten oder vernichten lassen oder zusehen, wie das Land wirklich vernichtet wird. Es ist schwer, all das zu ertragen. Bei mir fing der Prozess sehr früh an. Bei mir eigentlich, man kann sagen, mit 9-11, also mit 2001, glaube ich, das war die Zeit, wo ich angefangen habe, dezent in meinen Redaktionsstuben vor der Religion zu warnen, in der ich zufällig geboren bin. Also nennen wir das Islam, also manche sagen politischen Islam. Aber ich habe angefangen, Kritik zu üben, nicht gegen die Menschen, sondern gegen die Ideologie. Aber da habe ich angefangen wahrzunehmen, man mag nicht, was ich da erzähle. Es stört die Runde, es stört die Harmonie, die Welt, die man sich aufgebaut hat. Ja. Und da begann eine Art Entfremdung. Und dann hatte ich über Sachen zu berichten, wo wirklich aufgebauscht wurden mit rechter Gewalt.
Das war jetzt Anfang der 2000er, ja?
Ja, das war einfach die Zeit. Auch in den 90er Jahren hat es angefangen da, wo ich angefangen zu recherchieren und feststellen musste, also für mich, dass es nicht stimmt, da was erzählt wird. Also, dass man hier den Feind extra konstruiert und sucht und aufbaut. Und da hat diese Entfremdung begonnen. Ja, und 2002 war es dann für mich die Trennung von meinem Sender, schon lange her.
Sie haben ja viele Jahre wirklich gerade auch in und mit den öffentlich-rechtlichen Medien sehr erfolgreich gearbeitet. Ihre Produktionen waren preisgekrönt, Sie haben also Auszeichnungen erhalten und waren, kann man das vielleicht so sagen, Teil des Systems. Wie sind Sie aus diesem System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in dem Sie ja eben schon gesagt haben, dass da Harmonie herrschte und eine Meinung war, der man sich vielleicht anschließen sollte. Wie sind Sie aus diesem System rausgekommen oder ausgestoßen worden?
Also ich hatte jahrelang Filme gemacht, die sich mit Menschen, mit einzelnen Schicksalen befassen. Mich faszinierten die Menschen, ihre Geschichten. Also es waren keine politischen Reportagen, oder wenig. Also ich habe natürlich so Giftskandal entdeckt zwischen Libanon, Italien, Mafia und Deutschland, aber es waren die Ausnahmen. Die meisten Filme handelten von Menschen, von einzelnen Geschichten. Zum Beispiel, wenn ich eine Geschichte, zum Beispiel von Beate von Bückler, eine Frau, die Brustkrebs bekam und beschlossen hatte, nicht mehr zu lehren, sondern irgendwo in einer Steinwüste in Andalusien eine alte Mühle zu kaufen und dort zu leben. Die Dame war, glaube ich, Ende 50 oder Anfang 60 und so. Und dann habe ich sie 3 Jahre begleitet mit meinem Team und habe einfach die Zeit gezeigt, die Veränderung, das Leben dort. Und solche Geschichten haben mich interessiert. Oder ich habe mich zum Beispiel interessiert, die Geschichte der Liebe, der Sehnsucht. Ich bin einfach mit meinem Team durch Deutschland mit dem Zug gefahren und habe Menschen nach der Zeit der Sehnsucht gefragt. Ja. Und ich kannte die Leute nicht. Und ich habe mich dann ausgewiesen, habe gesagt, ich bin vom BDR und habe meinen Pressausweis und ich mache einen Film über die Sehnsucht. Und dann hat jemand gesagt, manche haben keine Lust, aber andere haben gesagt, ja, ich erzähle ihnen. Und dann haben wir, er sagt, okay, dann hole ich das Team. Und dann kam, wir hatten ja von der Deutschen Bahn eine Monatskarte, erste Klasse, wir konnten fahren, wo wir wollen. Und dann haben die Menschen mir ihre Geschichten erzählt. Und das, was sie zum Beispiel erzählt haben, wenn sie in Koblenz sind, da war in Bonn schon die Geschichte vorbei. Das ging immer weiter. Also mich haben bis jetzt die Menschen, die einzelnen Geschichten interessiert. Nur irgendwann habe ich angefangen, laut zu denken und sagen, hier laufen Sachen falsch. Ich hätte auch meinen Mund halten können, aber ich konnte nicht. Und dann gab es ein bestimmtes Ereignis, wo dann unsere Wege getrennt haben, wo ich einfach plötzlich keine Arbeit mehr hatte.
Was war das Ereignis?
Das Ereignis war, als mein Chefredakteur auf mich zukam eines Tages und zeigte mir eine Postkarte. Damals gab es Internet nicht so stark wie heute, 2002, und darauf war ein deutsches schwarzes Brot abgebildet und sagte, schau dir das einfach an. Ich habe mir das angeguckt, da stand, deutsches schwarzes Brot ist lecker oder sowas, ja. Habe nicht verstanden, was er will, und sagte, ich möchte, dass du in die Stadt X gehst, den Vorsitzenden der Bäckerinnung in dieser Stadt interviewst und ihn am Ende zeigst, dass er Chauvinist und rechtsradikal ist. Und ich fragte, warum? Sagte, guck mal, die machen Werbung für das deutsche Schwarzbrot. Sag ich, ja und? Da sagte, das ist gegen das arabische und das türkische Brot. Merkst du es nicht? Ich habe, was willst du von mir? Da sagte, ich möchte, dass du in die Stadt X gehst, den Vorsitzenden der Bäckerinnung interviewst und am Ende richtig zeigst, was das für einer ist. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich mache kein Wirtschaftsthemen, das ist ja Wirtschaftsthema eher. Zweitens, ich liebe das deutsche Schwarzbrot. Und drittens, wenn jemand wirklich chauvinistisch und rechtsradikal oder überhaupt Rassist ist, dann bist du das, weil du meine Herkunft missbrauchen willst, damit du deinen Selbsthass stehen kannst. Dann habe ich meinen Job verloren.
Das war in welchem Jahr genau?
2002.
2002 schon. Und hatten Sie den Eindruck, dass das ein Einzelfall war oder war das eine Entwicklung? Gab es mehr solcher Anfragen?
Ich habe schon in den 90ern gemerkt, dass immer diese Gefahr von rechts, das hat angefangen und ich habe recherchiert, ich bin selbst gefahren, überall habe geschaut, was sind das für Leute, und dann waren welche Leute tatsächlich. Aber 70% dieser Leute, die da waren, hatten ja für bestimmte Inlandsgeheimdienste gearbeitet. Also vielleicht waren es 20% Trottels, Entschuldigung, und 80% arbeiten schon für diese Behörde. Also ich habe gemerkt, ich werde belogen und betrogen. Und das ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ich hätte den Mund halten können, dann wäre ich ja dort geblieben, wäre ich vielleicht alle 2 Monate als Talkshow in den Sendern vorgeführt, wie toll ein integrierter Libanese hier arbeitet und toll auch mit seinem Akzent, mit seiner Art zu nuscheln. Oder ich sage, stopp, ich kann nicht meine Selbstachtung verlieren. Das ist mein einziges Kapital. Ich besitze nichts. Ich besitze bis heute wirklich gar nichts. Also ich bin Profi in nichts besitzen, ja. Und außer Selbstachtung, Selbstrespekt und die Selbstliebe. Ich bin in mich selbst verliebt, ich gebe zu. Das aber erzählen Sie niemandem, ne? Bleibt das so. Ja, und so habe ich dann gesagt, nein, ich kann das nicht schweigen. Ja, aber ich wüsste nicht, dass es ein Grund für Sie, mich total auf den Mund zu schießen.
Ihre Fans wie Ihre Kritiker haben Sie ja wahrscheinlich verstärkt seit Beginn der Flüchtlingskrise, also etwa so seit 2015, wahrgenommen in Ihrer kritischen Haltung zu den Themen Migration und dem Islam. Mhm. Das Ereignis, von dem Sie jetzt berichtet haben, wenn Sie sagen, das war 2002, was ist denn in den Jahren zuvor gewesen? Wie haben Sie da gearbeitet? Was haben Sie da erlebt?
Also nachdem ich keine Aufträge mehr hatte, mietete ich mir eine Kamera und fragte bei den Krankenhäusern an, ob ich medizinische Eingriffe aufnehmen kann, damit ich etwas Geld verdienen kann. Und so habe ich das gemacht und am Abend habe ich mich übergeben, weil das waren brutale Bilder, damit ich mich übers Wasser halten konnte. Aber ich hatte ja schon gespart, ich hatte ja viel verdient bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und später war ich glücklich, dass ich den Beruf des Übersetzers habe. Also ich habe ja den Titel und dann habe ich wieder versucht, bei den Gerichten zu arbeiten. Dann habe ich eine kleine Produktionsfirma gemacht und Imagefilme. Ich habe immer was gemacht. Ich bin Levantiner, ich bin Phönizier, ich bin stamme einem Volk, das gelernt hat zu überleben. Sie, da kommt wieder das Libanesische raus, das Levantinische.
Was würden Sie denn sagen, muss man als Künstler heute in Deutschland, also wie Sie jetzt als Filmschaffender, sich unterwerfen einem moralischen Mainstream vielleicht, wenn man erfolgreich arbeiten will, ganz grundsätzlich?
Er muss den Teufel tun, niemals sich unterwerfen. Also das ist eine Frage des Charakters. Gerade als Künstler ist derjenige berufen, zu verändern, die Stimme zu erheben und mutige Prozesse kreativ zu begleiten. Aber Sie haben recht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Künstler und Juristen die Ersten sind, die sich einer Diktatur unterwerfen. Das haben wir 1933 gesehen, Und das haben wir auch in der DDR gesehen. Und das sehen wir heute, besonders natürlich in der Corona-Krise. Es ist erstaunlich, welche Unterwürfigkeitskraft diese Menschen haben, dass sie sich so unterwerfen und darauf stolz sind. Und wenn auf sie gespuckt werden, dann sagen sie, es regnet.
Auch eine interessante Interpretation. Aber was war der Grund für Sie, gerade bei den Themen Migration und auch Islam, so besonders wortstark sich zu melden und auch doch sehr öffentlich Klartext zu sprechen? Waren das Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema Islam? Gibt es da Schlüsselerlebnisse, wo Sie sagen, das darf nicht verschwiegen werden, was Sie dazu gebracht hat, sich so zu äußern?
Ja, in der Tat. Also die Familie selbst, die Eltern waren kosmopolitisch, waren total liberal. Unser Arzt war Jude und der beste Freund meines Vaters war Christ. Das war kein Thema. Nur, wenn zum Beispiel ein- oder zweimal im Jahr, wenn wir in den Süden gefahren sind, um irgendein Familienfest mit einem religiösen Hintergrund, und da war es damit noch mein Bruder und ich, also nur zwei, also mein Bruder ist 2 Jahre älter als ich, da sind wir mit dem Auto entlang der Küste gefahren, da fährt man vielleicht 2 Stunden, Libanon ist sehr klein. Und wir kamen dort an und wir müssten, bevor wir essen, beten, La'an Allahu al-Yahuda wa al-Nasara, Gott verfluche die Juden und die Christen. Das war für meine Eltern schrecklich. Sie wussten nicht, wie sie es uns erklären können. Also warum die Verwandtschaft sowas sagt, bevor wir essen. Also dieser Hass war schon in der Dogma, in der Religion selbst. Und natürlich haben wir nicht mitgesungen. Und dann fuhren wir mit dem Auto zurück entlang der Küste. Mein Vater fuhr immer amerikanische Autos, also jetzt Oldtimer sagt man. Und ich weiß, ich habe das Bild im Kopf, die Fenster waren offen. Es war keine Klimaanlage im Auto, komisch. Also damals vielleicht war es nicht überall. Ja. Und vorne war der Sitz nur einer, also wo meine Mutter und mein Vater, nicht 2 Sitze wie heute, sondern nur ein langer Sitz. Und dann höre ich im Auto Totstille. Wir fuhren zurück, vielleicht 90 Minuten, 2 Stunden und kein Wort. Und tut der Wind, die Bilder von Bananenplantagen, das Meer und einfach reflektiert, was wir gerade im Süden erlebt haben. Ich habe dann angefangen, mich mit der Religion zu befassen. Später, erstmal als Kommunist, dachte ich, ich bin jetzt ein Linker. Und dann stellte ich ganz früh fest, diese Religion hat ein Problem. Und zwar, sie ist stehen geblieben. Sie hat keine Erneuerung erlebt. Sie ist vor 1400 Jahren stehen geblieben. Und entsprechend sind deren Anhänger. Und mich hat das erst noch nicht interessiert, wo die Anhänger noch in einer sehr kleinen Zahl in Deutschland waren. Aber später bemerkte ich, sie wurden mehr. Und ich merkte, wie sie ihr Verhalten verändert haben. Ich will nicht sagen alle, aber insgesamt. Und dann ist es eine Eroberungsmentalität entstanden. Und ich sah mich als deutscher Patriot, sah ich mich verpflichtet einfach, die Stimme zu erheben und sagen, ich muss warnen. Wir sind gerade dabei, hier mittelalterliche, archaische Strukturen zuzulassen. Und das war der Grund, warum ich vor dem Islam gewarnt habe. Aber ich wusste nicht, dass ich so viele Feinde bekommen werde. Und das waren viele, sehr viele oder sind viele Feinde. Inzwischen halte ich mich zurück, weil mein Wut auf die Linken und auf die Grünen, die das begünstigt haben, dass die Islamisten stärker werden, ist stärker, der größer als mein Wut auf die Muslime selbst. Warum? Weil ich sage, die Muslime können nichts dafür. Sie werden seit 1400 Jahren indoktriniert. Das ist halt einfach so, wie das ist. Und bei den Grünen, bei den Linken, 40 Jahre hat es gereicht, dass sie total die Vernunft mit dem Messer getötet haben. Ja.
Ja, Sie sagten ja auch, dass die Gefahr durch den fundamentalen Islam auch in der arabischen Welt unterschätzt worden ist, dass man zum Beispiel das Kopftuch belächelt hat und nicht geglaubt hat, dass religiöser Fundamentalismus zu einem dauerhaften Problem werden könnte. Sehen Sie das gleiche Problem jetzt in Europa, so eine gewisse Laissez-faire-Haltung oder ein gewisses Fehlen von Ernsthaftigkeit, mit der man die Ausbreitung des fundamentalen Islam betrachtet? Und ist das vielleicht auch der Preis der Aufklärung in westlichen Gesellschaften wie unserer, dass man ein zu großes Maß an Toleranz an den Tag legt?
Sie haben jetzt gerade eine Frage gestellt und haben versucht, vielleicht unbewusst Antworten zu finden, die ich nicht zustimme. Also es ist kein aufklärerischer Schritt, wenn ich den Islam toleriere, sondern das ist entklärerisch. Denn als Aufklärer muss ich sagen, stopp, das lasse ich nicht zu. Ich lasse nicht zu, dass hier Kinder sexualisiert werden, indem sie verhüllt werden mit 5, mit 7, mit 8. Die ganze religiös motivierte Verhüllung ist eine antizivilisatorische Entwicklung. Ich habe erwartet, dass jemand im Westen sagt, nein, das möchte ich bei mir nicht. Denn eine Frau, die sich verhüllt, sie beleidigt mich als Mann. Sie beleidigt mein Menschsein. Denn sie suggeriert mir, würde sie sich nicht verhüllen, würde ich wie ein Primat über sie herfallen. Das ist für mich das Entscheidende. Diese Botschaft, die durch das Kopftuch und andere Verhüllungskleider und so weiter also für mich bedeutet. Und wo ist das der Gesellschaft oder Konsens verbindend, wenn hier Nebengesellschaften und Parallelgesellschaften stehen? Aber die Frage ist nicht mehr langsam, und es wird noch stärker, nicht die Frage, ob die Mehrheitsgesellschaft das zulassen will, sondern kann. Kann die Mehrheitsgesellschaft diese Entwicklung, diese antizivilisatorische, diese archaischen Rückschritte stoppen, aufhalten? Langsam wird das schwierig, weil der demografische Faktor ist entscheidend. Es ist entscheidend, wenn Sie in einem Haus wohnen, wo eine oder zwei, zum Beispiel muslimische Familie und 10, 12 indigene Familien da leben, dann können Sie noch bestimmen. Ändert sich das Verhältnis, dann sind 7, 8 Familien aus dem Nahen Osten und 3 deutsche Familien, und dabei die deutsche Familie sind auch die Rentner, die mit Rollator laufen zum Beispiel, während die anderen mit ihren Kindern das ganze Haus bevölkern, dem Haus Leben geben, aber eine eigene Dynamik, dann können nicht die 3 Familien sagen, hier herrschen andere Regeln. Das können sie nicht mehr machen. Am Anfang können sie sagen, wollen wir das oder wollen wir nicht? Später heißt es, können wir oder können wir nicht? Und das ist die Gefahr, vor der ich warne, dass wir oder dass dieses wunderbare Land, diese Menschen hier, alles verlieren. Und wenn sie das einmal verloren haben, kommt es nicht wieder. Das ist für mich, es mag sein, dass ich wieder alles Orientale übertreibe oder so, das ist noch schlimmer als ein Krieg. Denn nach dem Krieg entstehen Ruinen, aber die Menschen sind da. Und sie können wieder aufbauen. Aber dieser Krieg, der gegen Deutschland, Europa, gegen den Westen, gegen die zivilisierte Welt, nennen Sie das, wie Sie wollen, gegen die Welt, die die Aufklärung erfahren hat, dieser Krieg ist das Schlimmste unter allen Kriegen, weil danach gibt es niemand mehr. Niemand. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Niemand.
Das ist eine düstere Perspektive.
Aber es ist Tatsache. Schauen Sie die Städte an. Ich laufe durch die Stadt. Das ist die Stadt, wo ich lebe. Vor 40 Jahren gab es den deutschen Metzger, das deutsche Lokal. Es gab alles. Jetzt sind die weg. Jetzt sind die Dönerläden, Falafelladen, Shisha. Am Wochenende hört man nur Arabisch, Afghanisch. Sieht man einzeln Deutsche schüchtern laufen. Wie kann man sich das antun? Man wird sich in 30, 40 Jahren, wenn man überhaupt sagen, wie können wir das uns antun? Und wenn dieses Deutschland weg ist, dann kann das nicht so schnell wieder. Ach, fragen Sie weiter.
Nee, Sie haben ja mal gesagt, wir befinden uns mitten in der islamischen Inquisitionszeit. Ist die Islamisierung Europas damit also keine Verschwörungstheorie, sondern handfeste Realität?
Mit dem Satz meinte ich eigentlich, es ist so, die Muslime bekämpfen sich seit 1400 Jahren. Der Mohammed, der Prophet, der war gerade tot. Die haben ihn liegen lassen, 3 Tage, hat auch bestimmte Gerüche verbreitet, was normal wäre. Und die haben gestritten, wer ihn beerbt. Die Muslime bekämpfen sich seit 1400 Jahren. Und der Unterschied ist, jetzt, wo sie angefangen haben, sich zu bekämpfen, da hätte der Westen sich zurückziehen sollen. Denn was es fehlt ein 30-jährigen Krieg, wo danach die Aufklärung beginnt. Denn wenn man in Europa hätten wir den 30-jährigen Krieg nicht gehabt, hätten wir die Inquisition nicht gehabt, den 30-jährigen Krieg, hätten wir niemals die Aufklärung. Das ist ein Prozess. Und ich habe gemeint, das ist in der islamischen Welt. Wir reden vom Krieg in Gaza. Das ist Schande, dass man jetzt, ich weiß nicht, wie Sie jetzt politisch stehen, aber ich sage Ihnen, ob es Ihnen gefällt oder nicht, ob es Ihnen zuhören gefällt oder nicht, ich bin absolut pro-israeli. Ich weiß, was die Israelis durchmachen. Und ich weiß, dass die Israelis niemals angreifen würden, wenn jemand sie in Ruhe lässt. Und man redet vom Krieg in Gaza, aber man spricht nicht wie in Sudan, in Jemen, wie die Muslime umbringen. Davon spricht man nicht. Das interessiert keinen. Nur wenn es darum geht, dass dieser kleine Staat sich wehrt, dann spricht man von Aggression und so weiter. Das ist das Problem.
Kommen wir nochmal auf Ihr Schaffen zurück. Wie haben denn Ihre Familie, Freunde oder auch Kollegen darauf reagiert, als Sie begannen, so klar sich zu positionieren zum Thema Migration und zum Islam?
Also was meine, leider so, dass meine Eltern diese Phase nicht bewusst erlebt haben. Mein Vater ist 96 gestorben am 12.03. und meine Mutter ist am 5.09.97 gestorben. Also sie haben nicht mitbekommen, dass ich in Deutschland von meinen eigenen Werten verraten wurde oder von eigenen Leuten. Das haben sie nicht. Meine Geschwister finden meine Arbeit gut. Also sie sind andersweitig auch sehr weltoffen. Freunde, ich bin im Libanon, habe ich die Freunde erst gewonnen, nachdem ich dort als Korrespondent gearbeitet habe. Da waren meine Kollegen, mein Kameramann, der übrigens letztes Jahr nochmal nach 34 Jahren hergekommen ist und hat auch als zweiten Kameramann bei dem Film Plötzlich Staatsfeind mitgewirkt, was ich toll finde. Also diese Leute nehmen mich auf, aber es gibt andere Leute, die einfach die Freundschaft gekündigt haben. Zum Beispiel mein Trauzeuge ist ein richtiger Pfälzer aus Bad Dürkheim. Da sagte mir und meiner Frau, als wir in unserer Stammkneipe immer, wo wir unser Weinschorle getrunken haben, ich sitze nicht mit euch, ihr seid rechtsradikal. Der Typ hat nie Bad Dürkheim verlassen, außer nach Mannheim zu kommen. Und er sagt zu mir, ich sei rechtsradikal und will er mit mir nichts zu tun haben. Mein Trauzeuge. Und da bin ich auch nicht mehr in meine Stammkneipe gegangen, weil die mich einfach wissen ließen, dass ich dort unerwünscht bin. Aber wissen Sie was, das stört mich nicht mehr. Ich habe auch öfters mit meiner Frau darüber gesprochen. Ich finde das gut. Das ist einfach, das ist viel klarer ist das Ganze. Ne? Aber zu Ihrer Frage, übrigens ist es wirklich so, ich habe gemerkt, die Islamisierung schreitet fort, das Straßenbild und die ganzen Unterwürfigkeit der Schulen. Ich habe zum Beispiel in Mannheim erlebt, eine Geschichte, ich habe viel erlebt, ich habe wirklich viel erlebt, ich kann da ein Buch darüber schreiben, aber ich mache mehr Filme als Bücher schreiben.
Vielleicht ein neues Projekt.
Ja, also ich bin aber müde, aber das kommt später, das Thema. Ich wollte nur sagen, zum Beispiel in unserer Stadt hier hat sich eine muslimische Mutter bei der Lehrerin, bei der Schule, bei der Rektorin beschwert, dass ihr Kind, also der Hintergrund so, in der Grundschule spielen ja die Kinder und manchmal klauen sich die Pausenbrote voneinander. Das ist gang und gäbe. Und da hat ein türkischer Junge hat das Pausenbrot von seinem deutschen Mitschüler getauscht. Und das war Mettwurst drin, ja. Und dann kam er nach Hause mit dem Brötchen mit Mettwurst und dann ist die Mutter durchgedreht und dann ist sie hingegangen und hat gesagt, das geht nicht. Sagen Sie der Mutter, sie darf ihr Kind kein Mettbrot geben. Nee, das war Fleischkäse, auf jeden Fall, weil das bestimmt die Gefahr, dass mein Kind das aus Versehen isst. Und die Rektorin hat die deutsche Mutter zu sich kommen lassen und hat mit ihr darüber gesprochen, ob sie ihrem Kind kein Schweinfleisch geben soll. Die Geschichte hat hier in Mannheim abgespielt. Und das war ein von vielen Beispielen, wo ich gesagt habe, das kann man nicht schweigen. Das hat nichts mit Toleranz zu tun. Das ist eine Krankheit, wenn man sich so aufgibt. So hat es angefangen. Aber es gab noch andere Geschichten, die ich erlebt habe. Wenn man nicht wusste, wie ich denke, dann dachte man, ich gehöre zu denen und dann war offen von mir. Also ich habe bestimmte arabische Familien besucht, da hat der Vater, der Oberhaupt der Familie, zu seiner Tochter gesagt, verhalte dich nicht wie eine deutsche Hure. Einfach ganz normal. Und das hat niemand gestört. Und das ist auch die Sprache innerhalb des Hauses und noch andere Beispiele.
Viele Menschen wissen ja jetzt, wie sie denken und unterstützen Sie auch sehr dafür. Sie haben ja viele neue Fans auch trotz Kritik von anderen Seiten dazu gewonnen.
Ja, aber auch viele Feinde.
Ja, viele Feinde. Aber stört es Sie, dass es nach heutiger Deutung ein wahrscheinlich mehrheitlich rechtspopulistisches Publikum ist, was ihre Filme anschaut und sich dankbar und freudig zeigt, dass sie Themen wie Zensur und Islamkritik behandeln in ihren Filmen?
Inzwischen nehme ich diese Kritik nicht mehr ernst. Inzwischen nehme ich diese Leute nicht mehr ernst. Ich sehe schon, wie sie wirklich sich verraten haben. Ich sehe schon, wie sie unsere Demokratie verraten haben. Ich sehe schon, wie sie staatliche Stellen missbrauchen. Also in unserer Nachbarstadt ist ja Ludwigshafen, da wird ein AfD-OB-Kandidat, also für den Oberbürgermeisteramt, einfach ausgeschlossen aufgrund, dass er ein Zitat aus einem Film erwähnt hat und. Und zum Beispiel, ich halte nichts von der Rolle des Verfassungsschutzes, dieser Inlandgeheimdienst. Es gibt nirgendwo in einem anderen demokratischen westeuropäischen Land, dass Geheimdienst eigene Leute ausspioniert und auch auf Anweisung von Justizministern des jeweiligen Bundeslandes. Sie sind die Verräter. Ich bin der Bonner Republik treu geblieben. Ich weiß, dass ich ein Grundgesetzfanatiker bin. Und als solcher werde ich auch sterben. Mir macht das nichts aus.
Sie haben in Ihrem aktuellen Film Plötzlich Staatsfeind ja die zunehmende gesellschaftliche Spaltung geschildert, den Verlust auch von Meinungsfreiheit und die Mechanismen der Ausgrenzung, haben etwa 4 Jahre an diesem dystopisch aufrüttelnden Film gearbeitet. Steckt da viel Autobiografisches von Ihnen drin in dem Film?
Zum Glück nicht viel. Zum Glück nicht viel. Also nur diese Erlebnisse, die ich gerade erwähnt habe, zum Beispiel, dass ich in meiner Stammkneipe nicht mehr erwünscht war, dass mein Trauzeuge den Kontakt zu mir abgebrochen hat, andere Freunde. Aber im Unterschied zu Oskar Held, zu dem Protagonist im Film, ich habe meine Familie zum Glück noch nicht verloren. Sie halten zu mir und insofern ist es nicht ganz autobiografisch. Aber ich glaube, Frau Schröder, und ich darf das jetzt ohne Anmaßung sein zu behaupten, dass auch in Ihnen ein Stück Oskar Held auch steckt. Sie haben auch eine sehr bittere Erfahrung gemacht. Insofern glaube ich, wenn ich das so erwähnen darf, in vielen von uns, die im Widerstand sind, das ist ein inflationäres Wort, die einfach immer mit dem Mainstream gehen, da steckt ein Stück Oskar Held drin und in Ihnen auch.
Was können wir denn dafür tun, Ihrer Meinung nach, um die Debattenkultur in Deutschland wieder zu verbessern oder um überhaupt den negativen Entwicklungen, die Sie ja jetzt sehr ausführlich geschildert haben, entgegenzuwirken? Haben wir eine Chance? Was können wir tun?
Hätten wir keine Chance, würde ich Ihnen das nicht verraten. Ich weiß es nicht. Ich habe immer Hoffnung. Ich habe zum Beispiel die Entwicklung in den USA verfolgt. Sie können von Trump halten, was Sie wollen, aber ich hätte vor 10 Jahren nie geglaubt, dass wirklich so ein Mensch kommt, der sagt, es gibt 2 Geschlechter, Migration schadet. Ich habe das nicht mal mir erträumt. Also ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht oder ging. Es gab Tage oder Nächte, wo ich im Bett lag und mir vorgestellt habe, wie könnte jetzt, wenn ich jetzt so irgendwelche geheime Kräfte hätte, was könnte ich ändern? Und ich habe nie geglaubt, dass hier ein Mensch wie Trump kommt und wirklich bestimmte Sachen so nennt, wie ich die sehe. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich weiß nicht, vielleicht braucht, also die Geschichte hat uns gezeigt, also mir mehr als Ihnen, weil ich bin ja ein paar Jahre älter als Sie, Ereignisse können von heute auf morgen aus dem Nichts entstehen. Wer hätte gedacht, dass die DDR zusammenbricht oder die Sowjetunion? Und es gibt noch viele andere Beispiele. Und es kann sein, wenn wir einmal zum Beispiel in einem Bundesland einen AfD-Ministerpräsidenten haben würden, dass dann der Rundfunkvertrag gekündigt wird, dann bricht das Ganze zusammen. Es ist, glaube ich, alles möglich. Und es gibt noch Sachen, die stattfinden können, aber die will ich jetzt nicht unbedingt jetzt hier sagen, weil ich will ja auch keinen Besuch haben. Ich habe ja keinen Bademantel, wenn ich abgeholt werden soll. Aber ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass wir demokratisch, friedlich eine Wende herbeischaffen. Und ich sage Ihnen, einer wie ich, und ich bin nicht einzeln, einer wie ich beweist, dass die Liebe zu Deutschland, zur Freiheit, die Treue zur Verfassung ist nicht eine Frage der zufälligen Herkunft ist.
Das ist schön gesagt. Was plant der Filmemacher Imad Karim für seine Zukunft?
Der Filmemacher Imad Karim ist so müde und ich habe keine Pläne, nein. Also der Film Brüsseler Staatsfeind ist nicht so gelaufen, wie ich mir erhofft habe. Es war Arbeit. Es hat gerade 359.000 Aufrufe. Das ist so wenig. Es gibt Leute, die irgendwas erzählen und dann haben sie am nächsten Tag 300.000 Aufrufe. Ich habe gehofft, dass Millionen Haushalte den Film sehen. Es ist nicht passiert. Es ist traurig. Es ist wirklich ein Film. Ich glaube, dieser Film wird irgendwann eines Tages, vielleicht bin ich nicht mehr da, vielleicht wird mal eines Tages wird der Film wiederentdeckt. Und dann werden die Menschen sagen, ja, 2024 hat Imad Kerim diesen Film realisiert, an dem er 4 Jahre gearbeitet hat und hat Sachen vorausgesehen. Und irgendwann kommt dieser Film zur Geltung. Aber vielleicht erlebe ich das nicht, selbst also im Realen. Ich habe im Moment keine Pläne. Ich bin müde. Ich lächle, lache. Ich bin müde. Im Moment bin ich vielleicht, habe ich eine Phase, wo ich so etwas traurig bin, aber es ist vielleicht Altersdepression, keine Ahnung. Also, Ihre Frage war, welche Pläne plant der Filmemacher Imad Kerim? Die Antwort, gar keine Pläne.
Wobei ja der Rollout Ihres Films plötzlich staatsweit auch noch nicht am Ende ist, das muss man ja sagen. Vielleicht wissen auch viele Hörer gar nicht, dass man ihn ganz einfach auf YouTube runterladen kann und sich ihn anschauen kann. Ich habe das auch getan.
Machen Sie Werbung dafür. Ja,
ich war sehr beeindruckt. Das Wichtige an dem Film ist, würde ich sagen, dass er auf einer sehr konstruktiven, sehr hoffnungsvollen Note endet. Die Dystopie der Möglichkeit der Geschehnisse, die einem zwischendurch vor Augen geführt wird. Da muss man allerdings zwischendurch mal tief durchatmen. Das will ich auch gestehen.
Ja.
Aber wer ihn noch nicht gesehen hat, auf YouTube ist er zu finden, plötzlich Staatsfeind. Wenn Sie auf Ihr bisheriges Werk so insgesamt zurückschauen, welche Botschaft soll bei Ihren Zuschauern den Menschen bleiben?
Also ich habe, weiß nicht, ob Sie meinen Film Dekadenz jubelnd in den Untergang gesehen haben. Das ist ein Film, es sind 27 Minuten. Es lohnt sich wirklich, diesen Film zu sehen. Da erzähle ich die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg. Ich, Imad Kerim, dachte ich, der Eingewanderte, erzählt die Geschichte von Deutschland und rechne mit den Grünen ab, ein Hommage an Strauß, gegen den ich demonstriert habe, dass der Mensch ein Vorseher war. Erzähl die Geschichte, Dekadenz, Jugend in den Untergang, das ist ein Film, wo ich einfach warne auch. Das ist schon 21 realisiert worden, hat über 700.000 Aufrufe, wunderschön. Also in meinen Filmen möchte ich einfach nur die Menschen wissen lassen draußen, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich für die Freiheit, so friedlich zu kämpfen. Es lohnt sich für dieses Deutschland, gerade zu stehen. Es ist ein wunderbares Land. Ich als Filmemacher habe ich versucht mit meinen Filmen bis jetzt, es lief immer was von mir autobiografisch in jedem Film. Also diese Geschichte mit dem Fotoapparat, das habe ich erzählt in einem Film, es war Hommage an Polen, da habe ich diese Geschichte erzählt. Ich weiß, oder ich behaupte zu wissen, mehr als die Einheimischen, weil ich anders sozialisiert wurde, die ersten 19 Jahre, dass wir kurz davor stehen, alles zu verlieren. Aber wirklich alles. Und dass die Menschen hier, denn die Freiheit, die Emanzipation, die Vielfalt im wahrsten Sinn des Wortes, aber nicht die Vielfalt, die uns aufgezwungen wird, dass die alle diese Werte in Gefahr sind. Und wir sehen jeden Tag auf der Straße, bei vielen Entscheidungen, wie wir gerade dabei sind, diese hart erkämpften Werte ihrer Vorfahren, sie haben das auch nicht geschenkt bekommen, zu verlieren. Und ich möchte eines Tages vielleicht, auch wenn ich nicht mehr da bin, das Leute sagen, ja, es gab Imad Kerim, es gab auch andere, die dieses Land wirklich auf Augenhöhe geliebt haben und versucht haben, vor diesen Gefahren zu warnen. Wissen Sie, es ist so, ich bin in diesem Jahr 67 geworden. Mit 19 bin ich nach Deutschland gekommen. Das sind 48 Jahre. Ich habe es nicht bereut, nach Deutschland zu kommen. Und wenn ich die Geschichte zurückdrehen würde, würde ich wieder nach Deutschland kommen. Und wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, würde ich wieder für diese Werte kämpfen. Auch wenn ich meinen Job verliere, was mir geschah. Es ist die Frage der Selbstachtung und die Frage der Liebe zu Deutschland, zur Freiheit, zu diesen wunderbaren Werten. Und wir sollen alle, unabhängig unserer Herkunft, für diese Werte friedlich kämpfen und uns nicht einschüchtern lassen von irgendwelchen staatlichen Maßnahmen oder bestimmten Gruppen. Es lohnt sich, für die Freiheit für Deutschland zu kämpfen.
Imad Karim, ich danke ganz herzlich für dieses offene und auch sehr inspirierende Gespräch, was, glaube ich, noch lange nachhallen wird. Und liebe Hörer, das war eine Ausgabe von Persönlich. Danke, dass Sie mit dabei waren.
Silke Schröder, ich danke Ihnen auch.
Das war die Sendung Persönlich. Die Fragen stellte Silke Schröder.